ARD.
Es war wie im Krieg, erzählen IranerInnen, die vergangenes Wochenende den Volksaufstand gegen das islamistische Regime in Teheran wagten, das daraufhin mit scharfer Munition auf das eigene Volk schießen ließ. Menschenrechtsorganisationen sprechen von Massakern, von Massenmord und auch die Vereinten Nationen sehen Hinweise auf mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Bevölkerung im Iran ist fassungslos, schockiert. Sie wussten schon immer, dass das Regime brutal ist, aber dieses Ausmaß an Brutalität, das gab es noch nie. Tausende wurden innerhalb von 48 Stunden auf der Straße erschossen. Es gibt Schätzungen von über 18.000 Toten. Eltern suchen nach dem Leichnam ihrer Kinder. Wenn sie sie finden, dann teilweise neben Hunderten von toten jungen Körpern, die oft mit einem direkten Kopfschuss getötet wurden. Wofür das alles? Weil sie protestierten gegen ein Regime, das ihnen seit 47 Jahren weder Freiheit noch wirtschaftliche Stabilität gibt. Viele hofften auf die Unterstützung von Donald Trump. Der US-Präsident versprach zwischenzeitlich Hilfe, sprach offen über einen Machtwechsel und beschreibt Khamenei als kranken Mann, der aufhören solle, Menschen zu töten. Ein bislang unbestätigter Militärschlag der USA gegen den Iran soll kurz vor der Ausführung abgeblasen worden sein. Und der iranische Präsident Massoud Pezeshkian droht mit Krieg, sollte es einen Angriff auf Khamenei geben. In dieser Weltspiegel-Podcast-Folge wollen wir für euch nochmal die Lage im Iran sortieren und einordnen, gemeinsam mit einem Augenzeugen, der während der Proteste im Iran war und uns aus erster Hand berichten kann, was er erlebt hat. Und ich spreche mit unserer ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Kurzer Hinweis, in den Shownotes verlinken wir euch auch nochmal unsere Extra-Folge zu den Protesten, die wir vor kurzem veröffentlicht haben. Ich bin euer Host, Natalia Miri. Wir zeichnen heute am 21. Januar 2026 auf. Mein erster Gesprächspartner, ich habe es schon kurz erwähnt, war gerade im Iran. Er kam genau vor einer Woche zurück nach Deutschland, wo er lebt. Im Iran hatte er geschäftlich zu tun und wird auch wieder in den Iran reisen. Deshalb werden wir seinen echten Namen nicht nennen und auch seine Stimme aus Sicherheitsgründen verfremden. Ich duze mich mit ihm, weil ich ihn kenne. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Du warst während der Proteste im Iran in Teheran und hast die Proteste auch selbst gesehen. Wie kam es dazu, dass du genau zu dem Zeitpunkt im Iran warst?
Eigentlich war das nicht meine Intention. Ich war im Iran, weil ich dann auch von dort weiterreisen wollte und es hat sich halt überschnitten mit den Ereignissen. Als ich runtergeflogen bin, gab es zwar die ersten Anzeichen für die Unruhen im Bazar in Teheran, aber ehrlich gesagt, ich habe das nicht so für wichtig genommen und deswegen bin ich hingereist.
Was hast du dann gesehen, als die Proteste eskalierten? Was hast du erlebt?
Ich muss ehrlich sagen, am Anfang hielt ich das einfach für nicht so problematisch. Bin auf die Straße gegangen, auch mit den Freunden zusammen, und uns einfach gucken, was auf der Straße los ist. Speziell nachdem der Sohn von Shadi Reza Pahlavi einen Aufruf gegeben hatte, dass die Leute auf die Straße kommen sollen. Ich war sehr daran interessiert zu sehen, kommen die Leute auch wirklich, folgen sie ihm oder nicht. Und deswegen sind wir einfach aus Jux und Dollerei einfach die Straße gegangen, um zu gucken, was da los ist. Und da habe ich dann aber Sachen gesehen, die ich mir selber wirklich erspart hätte.
Was hast du konkret gesehen? Wo warst du in Teheran unterwegs?
Was ich gesehen habe, kann ich im Grunde in drei Sätzen kurz beschreiben. Nummer eins, ich habe eine Menge von Menschen gesehen. Ich hatte noch nie in meinem Leben so viele Menschen auf einmal gesehen gehabt. Also ich hielt es wirklich für Millionen. Die zweite Sache war, es waren von allen, sagen wir mal, Teilen der Gesellschaft, da waren alle da. Es waren jung und alt und reich und arm. Also du konntest jetzt nicht irgendwie definieren, das sind Proteste von diesen und jenen. Das war nicht der Fall. Es waren fast alle da. Es waren Mütter mit Kindern da. Selbst mit Kinderwagen waren die Leute unterwegs. Das zeigt, dass die auch nicht erwartet haben, dass das Ganze irgendwie blutig endet. Und das Dritte, was ich gesehen habe, war am Anfang Unzufriedenheit, später Frust und am Ende wirklich Hass. Purer Hass.
Was hast du gesehen, wie das Regime mit diesem Hass umgegangen ist?
Das Regime hatte immer nur eine Lösung für alles. Und das waren Schüsse, und zwar mit scharfer Munition. Ich muss sagen, die Leute haben es nicht erwartet. Die Leute waren selber baff. Die waren wirklich in einer Art Trance. Die haben nicht erwartet, dass ungleich der letzten Male, wo, ich sage mal, mit Plastikmunition oder mit Paintball und so weiter geschossen war, dass es diesmal wirklich scharfe Munition eingesetzt wird. Und als die Leute hinfielen und gestorben sind, erst dann haben die Leute langsam realisiert, wow, das wird jetzt gefährlich.
Wie sind diese Spezialkräfte, die dann eingesetzt worden sind vom Regime, die Basij-Milizen, die Zeteshurish-Kräfte, also diese Niederschlagungskräfte, wie sind die vorgegangen? Wo standen die? Wo waren die? Wie sah es auf der Straße aus?
Also im Grunde war es immer so, dass die Leute auf der Hauptstraße entlang gelaufen sind. Aber dann kamen, wie du sagst, die Basijis und Sepahis, und die kamen meistens auf Motorrädern beziehungsweise auf Autos, also Transporter meistens, kamen sie halt dazu von Front- beziehungsweise Seitenstraßen und haben versucht, die Leute einzukesseln. An manchen Stellen, ich war an zwei Stellen, einmal in Punak und einmal in einem Gebiet, das heißt Marsdaran, da war die Anzahl der Leute so groß, dass sie nicht von der Seite haben dazu stoßen können, sondern die kamen nur von Front. Und dann haben sich wirklich tatsächlich Fronten gebildet. Ich habe es von der Ferne beobachtet, circa 100, 150 Meter weg. Aber das war fast wie in einem Film Les Miserables, also wo die Soldaten auf die Leute schießen, die fallen runter und die nächste Reihe rückt vor. Und das war für mich sowas von surreal. Ich habe in dem Moment gedacht, wissen die Leute nicht, dass die getötet werden gerade, dass sie angeschossen werden mit scharfer Munition. Interessant ist, es gab ja viele junge Leute, die in den Seitenstraßen gelaufen sind und versucht haben zu fliehen. Und dann haben die Sepahis und die Basijis, haben sie die verfolgt, in den Seitenstraßen rein verfolgt und immer noch auf die geschossen. Also das war wirklich eine Jagd, kann man sagen.
Ich war selber dabei bei den Protesten als Berichterstattung 2009 und die Menschen sagen mir, 2009 war Kindergarten im Vergleich zu dem, was gerade passiert ist. Ich weiß aber, wie mir damals das Herz so laut geschlagen hat, dass ich dachte, es platzt. Ich dachte, es kommt mir aus dem Mund herausgesprungen. Wie hast du dich gefühlt? Hattest du einen Moment, wo du dachtest, boah, das wird so gefährlich, ich hau ab?
Ja, das war's und tatsächlich bin ich auch abgehauen. Also ich halte mich selber für keinen Helden da, was das betrifft. Tatsächlich war ich auf der Straße, weil ich das ja auch nicht für voll genommen hatte. Ich dachte, ja, so schlimm ist es nicht. Ich meine, da sind so viele Leute, was können die schon machen? Als ich dann gesehen habe, wie scharf geschossen wird und dass wirklich auch die Leute hinfallen und bluten und so weiter. Wobei, wie gesagt, nochmal, ich habe es wirklich von der Ferne gesehen. Dann war ich wirklich erschrocken. Wie du weißt, ich bin ja auch ein Doppelstaatsbürger. Das heißt, ich habe einen deutschen Pass auch. Und wir sind immer ein Ziel für die lokale Polizei, meistens um uns Geld zu erpressen. Aber ich hatte Angst, dass wenn ich jetzt mal quasi in den Fängen gehe und dann, dass sie mich mitnehmen oder dass sie mich verhaften oder sogar anschießen, dann komme ich in Teufelsküche. Und deswegen bin ich auch relativ schnell, also mit dem Freund von mir, sind wir relativ schnell wieder zum Auto gelaufen und dann haben wir im Grunde diese Gegend verlassen.
Du hast über einen Freund zu einem höheren Offizier in der Revolutionsgarden Kontakt. Wie ist die Stimmung innerhalb der Revolutionsgarden? Was sagt er? Das ist ja ein ganz seltener Einblick, den man bekommt. Ist das ein monolithischer Block, der geeint ist und fest an der Revolution festhält?
Das stimmt, was du sagst. Ich kenne jemanden, dem ich auch vertraue. Ich habe da zweierlei rausgehört. Einmal, ich sehe, dass sie von innen zersplittert sind. Dass jetzt viel Zweifel da ist, dass sie eigentlich auch nicht wissen, woran sie glauben sollen. Meistens sind sie auf das Geld angewiesen, was denen gezahlt wird. Deswegen bleiben sie auch dabei. Die müssen ja ihre Lebensunterhalt bezahlen. Aber auf der anderen Seite habe ich auch eine klare Gehirnwäsche bemerkt. Die fürchten sich selbst intern quasi vom Regime. Das heißt, die denken, oh, die sind so brutal, die kriegen das schon wieder hin, die biegen es da wieder zurecht.
Also Sie sind überzeugt von der Brutalität des Regimes und dass Sie nicht fallen werden?
Absolut, genau. Also die denken, die sitzen so fest im Sattel, dass das kann nicht so schnell passieren. Und auf der anderen Seite zweifeln sie aber an allem und wünschen sich eigentlich, dass es irgendwie vorbei ist, dass dieser Albtraum vorbei ist.
An dieser Stelle wollen wir euch kurz erklären, was die Revolutionsgarde eigentlich ist und welche wichtige Rolle sie für das Regime spielt. Das hat nämlich vielleicht nicht jeder auf dem Schirm. Also, die Revolutionsgarden wurden nach dem Sturz des Schahs im Jahr 1979 von den islamistischen Revolutionären geschaffen, aus tiefem Misstrauen gegenüber der regulären Armee aus der Zeit der Monarchie. Was als ideologische Schutztruppe der neuen Ordnung begann, ist heute zur mächtigsten Institution des Landes herangewachsen. Mit rund 180.000 Mann stellen die Revolutionsgarden faktisch eine eigene Armee dar, ausgestattet mit Luft-, Land- und Seestreitkräften. Ihnen untergeordnet ist zudem eine 100.000 Mann starke Freiwilligenmiliz, die Basij. Diese paramilitärische Organisation wird nicht nur zur Niederschlagung von Protesten eingesetzt, sondern fungiert auch als Instrument sozialer Kontrolle bis hinein in Universitäten, Betriebe und Nachbarschaften. Der Einfluss der Revolutionsgarden reicht weit über das Militärische hinaus. Sie kontrollieren das Raketenprogramm, intervenieren in der gesamten Region und kontrollieren die Grenzen und große Teile der Wirtschaft. So sind die Revolutionsgarden längst nicht mehr nur eine militärische Eliteeinheit, sondern ein Staat im Staat, bewaffnet, ideologisch gefestigt, wirtschaftlich unabhängig und entscheidend für das Überleben des Regimes. Was hörst du von Freunden und Familie? Wie ist die aktuelle Lage im Iran? Die Proteste wurden ja jetzt brutal und mit maximaler Gewalt niedergeschlagen. Ist das aus deiner Sicht das Ende der Proteste oder nur eine Pause, quasi die Ruhe vor dem nächsten Sturm?
Ich glaube nicht, dass das vorbei ist, auf keinen Fall. Und ich glaube auch nicht, dass das eine Pause ist. Ich glaube, dass es einfach ein gezielter Rückzug gewesen ist von den Leuten, weil sie irgendwo im Leben fürchten. Die werden aber wiederkommen, und zwar sobald das erste Zeichen für eine Intervention von außen da ist. Die Leute warten nur darauf, dass die Brutalität des Regimes und deren Werkzeuge, was Waffen, Munition, Fahrzeuge, Motorräder und so weiter ist, dass die von außen durch Hilfe von USA oder Israel oder was auch immer zerstört werden, sodass deren Kraft abnimmt. Und dann kommen die Leute wieder auf die Straße und dann werden es ein für alle Mal zu Ende bringen. Das ist mein Eindruck.
Was schwer werden wird. Vor ein paar Tagen haben ja Hacker für eine kurze Zeit auf mehreren staatlichen Fernsehsendern über Satellit das Fernsehen übernommen. Zu sehen war der Exil-Kronprinz Reza Pahlavi, der die iranischen Soldaten zum Desertieren aufrief und den Aufstand gegen das Regime weiter stark redet. Was sagen deine Kontakte? Wie wurde reagiert? Was haben dir die Menschen überhaupt zur Figur Reza Pahlavi gesagt? Wie ist ihre Meinung zu ihm?
Also, was ich mitbekommen habe, und das hatte ich ehrlich gesagt auch erwartet, ist, Reza Pahlavi ist wirklich auf breiter Masse akzeptiert. Er ist die sogenannte Leading-Figur der ganzen Geschichte. Also jeder glaubt, dass er das Ganze voranbringen kann und wird. Egal welcher Richtung, selbst Leute, die mit Monarchie nichts am Hut haben, sehen in ihm schon einen Anführer. Und das braucht die ganze Bewegung auch. Und das hat man ja auch gesehen, als er aufgerufen hat, dass die Leute auf die Straße gehen. Da waren wirklich Millionen auf der Straße. Und das kommt nicht von ungefähr. Interessant ist ja auch, dass ich, wie gesagt, ich war ja in mehreren Stadtteilen. Und ich habe niemals und nirgendwo andere Parolen gehört, außer für Reza Pahlavi und gegen das Regime. Das waren die einzigen Parolen, die geschrieben worden sind. Interessanterweise auch, die Leute waren ja nicht miteinander in Kommunikation. Trotzdem war in der ganzen Stadt immer das Gleiche. Das heißt, du hast auch keine heterogene, Aufstellung bemerkt, sondern sehr homogen, alles klares Ziel. Wir wollen dieses Regime nicht und Reza Pahlavi soll zurückkommen.
Sag mal, was braucht es? Was haben dir die Menschen erzählt, um das Regime zu stürzen?
Kurze Antwort, die brauchen Hilfe von außen, weil sie gegen den scharfe Munition und Waffen nicht ankommen.
Und ganz persönlich, was wünschst du dir von den USA und der internationalen Gemeinschaft? Druck, Zurückhaltung oder was ist es konkret, was wirklich effektiv helfen würde?
Ich wünsche mir tatsächlich viel Druck und tatsächlich ein militärisches Angreifen, aber nicht auf die Infrastruktur des Landes, sondern direkt auf die Streitkräfte und deren Schwächung als Ziel, damit die Leute endlich ihr eigenes Ding durchziehen können.
und die lang ersehnte Freiheit erreichen.
Auf jeden Fall.
Ich danke dir sehr für deine Einschätzungen und dass du diese mit uns geteilt hast.
Sehr gerne.
So, und jetzt spreche ich mit unserer Korrespondentin Katharina Willinger in Istanbul. Sie berichtet immer wieder aus dem Iran, hat aber im Moment kein gültiges Visum für das Land. Hallo Katharina.
Hallo Nathalie.
Katharina, was weißt du über die aktuelle Lage im Iran? Wie geht es den Menschen? Was ist mit den Menschen, die zu Tausenden festgenommen wurden? Gab es bereits Todesurteile? Was ist mit den Menschen, die ihre Liebsten jetzt beerdigen wollen? Gib uns doch mal einen Überblick über die Lage im Iran.
Also ich glaube, dass es ein Begriff ganz gut beschreibt. Es herrscht eine sehr große Schwere im Land. Ich kriege immer wieder Nachrichten oder teilweise auch Beschreibungen weitergeleitet von verschiedenen Quellen, die sagen, die Menschen seien sehr mitgenommen, depressiv, erschöpft, verarbeiten gerade, was sie da zum Teil erlebt haben. Manche haben es auch nur gehört. Es ist ja ein großes Trauma, würde ich sagen, für viele, dass da jetzt aufgearbeitet werden muss. Viele haben erlebt, wie Menschen erschossen wurden, haben gesehen, wie Einsatzkräfte gegen Protestierende vorgegangen sind. Angehörige, die ihre Liebsten aus Leichenhallen holen mussten, sie erstmal suchen mussten vor Ort, die rumtelefoniert haben, weil ihre Angehörigen über Tage vermisst waren oder es zum Teil auch noch sind. Und gleichzeitig muss natürlich irgendwie auch das Leben weitergehen. Ne? Wir reden ja hier von Menschen, die Kinder haben. Für die müssen sie weiterleben, müssen funktionieren. Der Alltag läuft also auch irgendwie parallel. Aber die Beschreibung, die ich oft bekomme, ist, es ist wie so ein Paralleluniversum. Man fühlt eigentlich, dass man in einer Welt lebt, die gar nicht der Realität entspricht. Man funktioniert dann tagsüber, geht vielleicht auch auf die Arbeit, wobei ich auch von vielen höre, sie gehen gar nicht mehr auf die Arbeit, weil auch die Arbeitsstrukturen zum Teil ja gar nicht funktionieren ohne Internet. Also es muss eine ganz komische Situation momentan dort sein.
Katharina, ich höre, dass seit Tagen auch Menschen von zu Hause abgeholt werden, also Anwälte, AktivistInnen, Menschen, die bei früheren Protesten schon einmal verhaftet wurden. Was hörst du darüber?
Also sehr schnell, als wir das erste Mal wieder Kontakt hatten zu Quellen im Land, haben wir gehört, dass in verschiedenen Stadtteilen von Teheran beispielsweise Milizen von Tür zu Tür gehen, klopfen und gezielt, das waren die ersten Tage, auch junge Leute festgenommen haben, denen man vorwirft, dass sie an den Protesten teilgenommen haben oder auch teilnehmen könnten, sie mitorganisiert haben. Und jetzt in den letzten Tagen hat sich verstärkt gezeigt, dass es dann gegen beispielsweise Menschenrechtsverteidiger auch ging. Shima Rocher, das ist eine bekannte Menschenrechtsanwältin, die auch immer wieder viele Frauen vor Gericht vertreten hat, ist festgenommen worden. Wir wissen nicht, wie es ihr derzeit geht und wo sie ist. Und der Anwalt hat beschrieben, dass er keinen Zugang zu ihrem Fall hat. Und das ist etwas, was wir jetzt oft sehen. Anwälte haben keinen Zugang zu den Festgenommenen. Die sind dann auf sich allein gestellt. Und es ist eine richtige Welle da losgetreten worden. Öffentlich ist vieles ja unklar und auch nicht bekannt. Das liegt natürlich auch daran, dass ja weiterhin das Internet abgestellt wurde und man kriegt dann immer nur stückweise Informationen. Auch viele Informationen kommen ja erst über die Staatsmedien raus. Man hat dann also auch Probleme, da zweite, dritte Quellen für zu finden. Es gab gestern die Nachricht, dass gegen 60 Kaffeebetreiber auch vorgegangen wird, die die Proteste in irgendeiner Form unterstützt haben sollen. Was genau das heißt, ob sie einen Aufruf geteilt haben auf Instagram oder ob sie ihre Türen geöffnet haben für Leute, die protestiert haben, das wissen wir nicht. Aber diese Festnahmewelle, da lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit, ist eben nicht überraschend. Das hatte man bei den vergangenen Protesten ja auch immer wieder erlebt.
Wir haben während der letzten Wochen besonders auf die großen Städte gesehen und Bilder bekommen, also aus Teheran, Mashhad, Isfahan, Rasht. Aber noch brutaler soll es in den kurdischen Gebieten gewesen sein mit der Niederschlagung. Was weißt du über diese Gebiete und warum wird gerade dort so brutal vorgegangen?
Also auch das ist ein Phänomen, was man ja seit vielen Jahrzehnten sieht, dass gerade in den Gebieten, wo ethnische Minderheiten leben, dass da besonders hart vorgegangen wird gegen die Menschen. Auch das ist nicht überraschend. Ein großer Unterschied jetzt ist, glaube ich, oder in den letzten Jahren, dass eben diese Brutalität auch in den großen Städten angekommen ist, wie Teheran, Isfahan, Shiraz und was du beschrieben hast. Das große Problem ist genau, dass man gar keinen Überblick hat, was ist in kleinen Orten passiert. Die Menschen im Iran können sich ja weiterhin nicht so wirklich informieren. Sie haben kein Internet, sie haben nur den Zugang zu persischsprachigen Plattformen, also alles, was auf .ir endet, iranische Domains, und können sich quasi gar nicht informieren, unabhängig, was da wirklich passiert ist. Und wie gesagt, man kann zwar telefonieren innerhalb des Landes, aber hat dann immer auch die Gefahr, dass das Ganze abgehört wird. Viele schildern uns auch, dass sie gehört haben, dass es gerade in kleineren Orten in den kurdischen Gebieten weiterhin sehr viel Militär auf den Straßen sein sollen, Milizen auf den Straßen patrouillieren sollen. Und da bekommt man nur sehr, sehr wenig Informationen. Wir sind da zum Großteil auch auf Menschenrechtsorganisationen angewiesen. Es gibt ja auch kurdische Menschenrechtsorganisationen, die da seit vielen, vielen Jahren besonders viele Quellen haben und sich da austauschen. Aber du hast recht, es ist noch schwieriger, als auf die großen Städte wie Teheran, Mashhad, Shiraz zu schauen, obwohl das ja gerade auch schon schwierig ist.
Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian hat im Fernsehen, also im Staatsfernsehen, vor weiteren Unruhen gewarnt, aber auch angekündigt, auf die Sorgen der protestierenden Menschen einzugehen. Ist ja immer wieder wichtig, solche Aussagen auch einzuordnen. Was ist der Grund dafür? Also geht man wirklich auf die Sorgen der Menschen ein? Oder ist es der Grund, dass man Angst hat vor den USA, vor einem Angriff, vor der Wut von Trump und einem Angriff von den USA?
Also ich würde sagen, die Strategie dahinter ist, dass man ja in der Öffentlichkeit von Beginn an der Proteste versucht hat, diese Protestbewegung in zwei Lager aufzuteilen durch die Propaganda. Dass man eben sagt, es gibt Protestierende, die haben alles Recht, auch ihren Unmut kundzutun, aber ein Großteil der Menschen sind eben Unruhestifter, Randalierer, Terroristen und so weiter. Das ist ja die Propaganda. Aber das ist eine theoretische Propaganda. In der Praxis wurde, das bestätigen uns zig Augen, Zeugen, nie einen Unterschied gemacht zwischen guter Protestierender und schlechter Protestierender. Es wurde quasi alle, die auf der Straße waren, in die zweite Kategorie geworfen. Und deswegen funktioniert diese Rhetorik natürlich auch nur bedingt. Also sie dient eigentlich der eigenen Propaganda, der eigenen Logik irgendwie, weiter an Kausalität zuzuschreiben. Aber sie ist eigentlich in der Realität quasi gar nichts, was man auf der Straße sehen kann. Und deswegen dient sie natürlich auch hauptsächlich der Kommunikation oder der Propaganda fürs Ausland, wie du richtig sagst, dass man quasi sagt, ja, wir haben ja eine Basis, denen wir zuhören, die wir ernst nehmen, aber eben nicht diesem Teil, der vom Ausland gesteuert ist und der von Terroristen sozusagen auf die Straßen gebracht wurde. Diese Propaganda hören wir seit Ausbruch der Proteste und die wird jetzt auch weiter fortgeführt.
Wie stark ist das Regime noch?
Schwere Frage. Ich würde sagen, kommt auf den Kontext an, wem gegenüber sozusagen, der Bevölkerung gegenüber, wenn wir über das Gewaltmonopol sprechen, sehr stark, wenn wir über eine Ideologie sprechen, sehr schwach. Das heißt, man kann ja davon ausgehen, dass eine große Mehrheit im Land diese Ideologie schon sehr lange nicht mehr unterstützt. Wir hören es an den Parolen seit Ausbruch dieser Proteste, aber auch schon bei den letzten Protesten, wo Menschen offen ja den Sturz der Islamischen Republik fordern. Ein Satz, auf den die Todesstrafe drohen kann, den man also einfach nicht so leichtfertig, wenn man rausgeht, skandiert. Aber wenn wir jetzt nur vom Gewaltmonopol sprechen, das sehen wir ja an den ganzen Bildern. Da sind Milizen auf den Straßen, da sind Revolutionsgardisten auf den Straßen, Polizei, verschiedene Einsatzkräfte, die teilweise mit scharfer Munition willkürlich in die Menge feuern. Dann würde ich sagen, der Bevölkerung gegenüber stark. Dann kommt der Kontext noch dazu, dem Ausland gegenüber. In den letzten Jahren hat die Islamische Republik Iran kontinuierlich an Verbündeten verloren im Ausland. Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen, Machthaber Assad ist 2024 im Dezember gestürzt worden. Das heißt, geopolitisch ist man geschwächt. Aber, und das ist ein wichtiger Aspekt auch im Ganzen, dieses Regime hält sich ja auch wirtschaftlich weiterhin am Leben. Beispielsweise, weil es seine Ölexporte fortführen kann. Der Iran ist ja sehr stark sanktioniert, was Öl angeht, maßgeblich durch die Amerikaner. Und Länder wie China beispielsweise halten sich daran aber nicht. Das heißt, 90% der iranischen Ölexporte gehen weiterhin an Länder wie China, die damit auch ein Regime aus eigenen Interessen, das sind auch geopolitische Interessen in der Region, am Leben halten. Also es gibt verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Aber in der Gesamtsumme, wenn man jetzt einen Vergleich anstrebt von vielleicht vor 5 Jahren und jetzt, ist das Regime deutlich geschwächt.
Trump spricht ja offen über einen möglichen Machtwechsel im Iran. Stärkt solche Rhetorik die Protestbewegung oder hilft sie am Ende dem Regime, sich nach innen zu stabilisieren oder auch einen Grund für die Unterdrückung zu haben?
Ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es diesen Grund gar nicht braucht, weil nicht erst seit Aussagen von Donald Trump gibt es diese Rhetorik ja und das Vorgehen. Das beobachtet man ja seit sehr vielen Jahren, dass Proteste, und das ist ja nicht nur im Iran so, das ist ja in anderen autoritären Ländern genauso, dass man sagt, das ist vom Ausland initiiert, das sind die Feinde, die uns stürzen wollen, die Menschen aufwiegeln und so weiter. Also das ist nichts Neues, deswegen würde ich sagen, das hilft der Islamischen Republik nicht wirklich, zumal ja auch die Menschen im Land selbst den Glauben an sowas völlig verloren haben. Also keiner, der nicht zur Anhängerschaft oder zu denen gehört, die vom Regime profitieren, glaubt ja wirklich, dass das irgendwas ist, was vom Ausland initiiert wurde, sondern die Menschen wissen ja, warum sie auf die Straße gehen, eben weil sie frustriert, wütend, desillusioniert sind mit diesem Regime und ja, viele auch fertig damit.
Katharina, Irans Präsident Masoud Pezeshkian hat im Staatsfernsehen vor weiteren Unruhen gewarnt, aber auch angekündigt, auf die Sorgen der protestierenden Menschen einzugehen. Ist ja immer wieder wichtig, solche Aussagen einzuordnen. Ist der Grund dafür mehr die Angst vor den USA?
Also ich halte den Militärschlag zumindest nicht für ausgeschlossen, weil die Drohung ist ja mehrmals ausgesprochen worden. Und wir hatten ja auch ein militärisches Eingreifen der Amerikaner schon im vergangenen Jahr gesehen, im Juni, im Zuge dieses 12-Tage-Kriegs mit Israel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall da. Ob es dann dazu kommt, das wissen wir nicht. Und was diese Gegenmaßnahmen angeht, ja, wenn man überlegt, dass es dann am Ende vielleicht ein Überlebenskampf wird, muss man davon ausgehen, dass alles noch in die Waagschale geworfen wird, was da vorhanden ist, ob das ballistische Raketen sind, ob das Langstreckenraketen sind. Und das trifft dann natürlich verschiedene Militärbasen der Amerikaner in der Region. Aber es trifft dann wahrscheinlich vor allen Dingen auch den Staat Israel. Und wir sind ja auch da immer wieder in Austausch mit unseren Kollegen in Israel und monitoren das sehr. Wie bereiten sich die Israelis vor? Ist Iron Dome aufgebaut oder wo ist er aufgebaut? Was sagt das Heimatschutzkommando und so weiter? Das haben wir auch immer alles mit auf dem Schirm, weil das natürlich auch Indikatoren dafür sein können, ob ein Angriff bevorsteht. Auch im der Region allgemein sind viele Staaten angespannt und nervös. Viele gerade aus den arabischen Staaten, aber auch der Türkei, haben kein Interesse, dass es da zu einem Militärschlag, militärischen Eingreifen kommt. Warum? Weil viele natürlich im eigenen Land autoritär herrschen und Angst haben, dass das Ganze dann um sich greift, ne? Und hier in der Türkei ist es so, dass die Türkei von einem schwachen Iran mehr profitiert, als dann ja die große Unbekannte sozusagen als Nachbar zu haben. Und deswegen ist eine Grundanspannung hier in der Region schon zu verspüren. Aber ob es dann am Ende dazu kommt, ja, wir wissen es alle nicht.
Sollte es einen Regime-Change geben, wie könnte dieser aussehen? Welche Szenarien gibt es?
Ja, super schwierig, ne? Also es gibt verschiedene Szenarien von innen heraus beispielsweise. Das würde bedeuten, dass die Protestbewegung erfolgreich ist und sozusagen von innen heraus einen Wandel herbeiführt, wie 1979 beispielsweise. Das bräuchte aber aus meiner Sicht, dass sich in diesem Apparat, im Sicherheitsapparat, im Geheimdienstapparat quasi große Teile vom Regime lösen und zur Bevölkerung, zur Protestbewegung übertreten. Und das sehen wir momentan nicht. Das zweite Szenario wäre eben, dass es ein Eingreifen von außen gibt durch die Amerikaner. Dann eben noch die große Frage, was würde dann passieren? Würden die Amerikaner einfach nur einen Militärschlag ausführen, der sich gezielt gegen Führungspersönlichkeiten richtet? Und das war's dann? Oder was für eine Art von Einsatz wäre das? Und die dritte Möglichkeit wäre dann eben, ich habe es vorhin beschrieben, dass dann eben kontinuierlich jetzt zu den Protesten im Land auch ein Druck aus dem Ausland spürbar wird, dass verschiedene Regierungen ihre Sanktionen verschärfen, dass aber auch Länder, und das ist eben das, was wir gerade auch nicht sehen, wie China oder Russland, ihre Unterstützung für den Iran aufgeben.
Katharina, zum Schluss noch, was denkst du, wie geht das Leben der Menschen im Iran jetzt weiter?
Ja, das ist eine große Frage, die ich mir auch stelle. Ich frage mich in den letzten Tagen ganz oft, wie kann man eigentlich weiterleben in einem Land, in dem man jetzt nicht erst in den letzten Wochen, aber in den letzten Wochen in einer völlig neuen Dimension so schlimme Dinge erleben musste. Jetzt ist es aber auch so, aus der Erfahrung heraus wissen wir, dass Menschen, da brauchen wir in andere Kriegskrisenregionen zu gucken, um irgendwie weiter zu funktionieren, auch wieder in die Normalität zurück müssen irgendwann, ob sie wollen oder nicht. Und das Gleiche ist natürlich eine Herausforderung für Millionen von Iranerinnen und Iraner gerade, die in dieser Situation, ich würde fast schon sagen, gefangen sind, nicht raus können, aber ob eben dieser Wandel schon ganz nah ist oder ob es dann eben doch noch Monate oder ein paar Jahre dauert, das lässt sich so schwer sagen. Und ich glaube, das macht es für die Menschen im Iran so schwierig.
Katharina, danke für die teilweise sehr traurigen Einschätzungen. Gut, dass du hinschaust und uns all das wiedergegeben hast, was im Iran gerade nach den Protesten passiert ist. Danke dir.
Danke für euer Interesse.
Das war's diese Woche von uns vom Weltspiegel-Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine Bewertung da und natürlich am besten direkt abonnieren, damit ihr keine Folge von uns verpasst. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Natalia Miri. In der Redaktion waren Stefan Jentsch, Roman Marun und Nils Kopp. Produziert hat Anja Beustering. Und zum Abschluss noch ein Podcast-Tipp für euch. Weil wir uns oft fragen, wie Deutschland auf bestimmte Geschehnisse im Ausland reagiert, empfehlen wir euch heute den Podcast Berlin Code. Berlin Code ist der Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Linda Zervakis schaut mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten jede Woche hinter die Kulissen der Bundespolitik. Zusammen entschlüsseln sie Reden, Texte, Vorgänge und Entscheidungen, analysieren die bedeutenden Themen und greifen das auf, was im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt. Berlin Code gibt es jeden Freitagnachmittag in der ARD-Audiothek und auf allen Podcast-Apps.